Schönen Dank, Herr Quickburner. Guten Tag, liebe Gemeinde. Sie haben sich nicht wesentlich verändert. Das Schöne daran ist, wir werden gemeinsam alt. In der letzten Woche vollzog sich in Deutschland ein politisches Ereignis, was jedoch ziemlich lautlos stattfand. Der Wechsel des Bundespräsidenten. Am 23. Mai diesen Jahres wurde der neue Bundespräsident gewählt. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung fiel die Wahl erwartungsgemäß auf den Kandidaten Horst Köhler. In dieser Woche hat er dann sein Amt angetreten, nämlich am 1. Juli. Aber bereits am Wahltag, dem 23. Mai, unmittelbar nach seiner Wahl, hielt er eine Rede vor dem Gremium, was ihn gewählt hatte, nämlich die Bundesversammlung. Und aus dieser Rede möchte ich ein paar Kernsätze herauspflücken. Er sagte nämlich, ich sehe neue, unakzeptable Spaltungstendenzen in unserer Gesellschaft. Und er sagte weiter, Deutschland muss sich verändern und sich dabei seiner kulturellen und religiösen Wurzeln bewusst sein. Und er sagte, das Wort Werte darf nicht länger abstrakt bleiben, sondern muss in unserem Alltagsverhalten lebendig gemacht werden. Am 12. Mai 2004 gab es auch eine Rede des vorherigen Bundespräsidenten, Johannes Rau. Dies war sozusagen seine Abschiedsrede als deutscher Bundespräsident. Und in dieser Abschiedsrede ging er in für ihn ungewohnter Weise und Deutlichkeit auf einige Missstände in der deutschen Gesellschaft ein. Er sprach, wie er später in einem Interview sagte, in dieser seiner Abschiedsrede Dinge an, die ihm besonders am Herzen liegen und bei denen es ihm während seiner Amtszeit nicht gelungen ist, diese zu verändern. Er sprach unter anderem davon, dass einige, die in wirtschaftlicher oder öffentlicher Verantwortung stehen, ungeniert in die eigene Tasche wirtschaften. Johannes Rau nannte es Egoismus, Gier und Anspruchsmentalität in Teilen der sogenannten Elite. Johannes Rau hat richtigerweise erkannt, dass solche Verhaltensweisen der Führer zum Verlust des Vertrauens und zum moralischen Verfall in der Gesellschaft stark beitragen. Wie er dann sagte, es ist eine Tendenz zu verspüren, denen ist alles zuzutrauen. Und er sagte wörtlich, die Repräsentanten haben offensichtlich alle Maßstäbe verloren. Er forderte, wir müssen uns darauf verlassen können, dass Manager in erster Linie an das Unternehmen, seine Anteilseigner, seine Beschäftigten denken und nicht an die eigenen Abfindungen oder Aktienoptionen. Und er forderte, wir müssen uns darauf verlassen können, dass die öffentliche Verwaltung unbestechlich arbeitet. Auch wenn er keinen Namen nannte, wussten doch alle, es ging, und insbesondere ging es ihm zumindest in dem Moment darum, um den Fall Mannesmann Vodafone. Ein Fall, der über die Grenzen Deutschlands hinaus erregte. Und es ging um den Fall des inzwischen zurückgetretenen Präsidenten der Deutschen Bundesbank. Der bestbezahlteste Beamte in Deutschland hatte keine Skrupel, sich und seine Familie für eine private Veranstaltung vor einer Bank in einem Luxushotel aushalten zu lassen. Für mich ist auch nicht das eigentliche Problem, dass er das gemacht hat, sondern für ihn war das selbstverständlich und er empfand überhaupt nichts dabei. Das ist das eigentliche Problem. Und dieses Phänomen ist nicht eine Sache des Jahres 2004 oder der fünfjährigen Amtszeit des letzten Bundespräsidenten. Es ist viel älter. Auch der Bundespräsident vor Johannes Rau, nämlich Roman Herzog, hat schon während seiner Amtszeit gefordert, es muss ein Ruck durch die Gesellschaft gehen. Ein Ruck zu einer anderen Einstellung. Was ist das, Geschwister, für eine Einstellung, die bereits drei deutsche Bundespräsidenten in Folge bemängeln? Was stimmt mit unserer Gesellschaft nicht? In der Gesellschaft hat sich dieser Ruck offensichtlich nicht vollzogen seit Roman Herzog. Im Gegenteil. Ich behaupte, der Trend geht eher in die andere Richtung. Aber wie weit haben wir persönlich diesen Ruck vollzogen, Geschwister? Heute geht es mir nicht so sehr um den Ruck in der deutschen Gesellschaft, sondern um den Ruck für uns als Volk Gottes. Wie ist unsere Einstellung? Haben wir für uns persönlich den Ruck vollzogen und eine Kehrtwendung in unserem Leben gemacht? Oder geht bei uns auch der Trend in gleichen Richtung wie in der Welt, nämlich eher in die Gegenrichtung? Was steht hinter dem, was Roman Herzog, Johannes Rau und auch Horst Köhler bemängeln? Sicherlich gibt es eine Menge von Gründen, und es wäre zu einfach zu sagen, es gibt nur einen Grund dafür. Das wäre zu abstrakt und zu einfach. Aber, für mich zumindest, gibt es einen gemeinsamen Hauptgrund dahinter, den auch Johannes Rau ziemlich deutlich angesprochen hat, nämlich Anspruchsdenken oder Anspruchsmentalität. Oder anders ausgedrückt, die Sünde des Anspruchsdenkens. Vielleicht haben wir es noch nicht so bewusst betrachtet, dass diese Einstellung eine sündhafte Einstellung ist. Anspruchsdenken gibt es schon seit Menschengedenken. Kain zum Beispiel. Kain glaubte, einen Anspruch darauf zu haben, dass Gott sein Opfer annehmen sollte. Und als das nicht so war, wie das, was er glaubte, räumte er den aus dem Weg, der ihm diesen Anspruch streitig machte, aus seiner Sicht zumindest. Schließlich hatte er ja genau das getan, was Gott von ihm verlangt hatte, nämlich ein Opfer gebracht. Formal, muss man sagen, menschlich gesehen, hatte er nichts falsch gemacht. Gott hatte gesagt, ihr sollt ein Opfer darbringen, und das hatte er getan. Nur die Frage ist, mit welcher Einstellung? Wir können das nachlesen in 1. Mose Kapitel 4. 1. Mose Kapitel 4, die Verse 3 bis 5. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Ja, er hatte doch einen Anspruch darauf, dass Gott dieses Opfer annahm. Aber weil Gott das nicht tat, hat er sich nicht an die eigene Nase gefasst und gesagt, ja, oder zu sich selbst gesagt, was ist da falsch, sondern in Vers 8, da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen, und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Kains vermeintliches Hindernis in seiner Anspruchsmentalität räumte er aus dem Weg. Aber, wie die Bibel dann weiter zeigt, auch als das für ihn vermeintliche Hindernis ausgeräumt war, erfüllte sich sein Anspruch nicht. Oder ein weiteres biblisches Beispiel, Korah. Korah war aus dem Stamme Levi. Die Leviten waren ein ausgesonderter Stamm innerhalb eines ausgesonderten Volkes. Sozusagen die Elite aus der Elite. Und Levi, und das ist unbestritten, gehörte zu der Elite in Israel. 4. Mose Kapitel 16 möchte ich dazu nachschlagen. 4. Mose Kapitel 16, die Verse 1 bis 3. Und Korah, der Sohn Jizas, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, ja, ein Levit, dazu Datan und Abiram, die Söhne Elibabs, und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens. Die empörten sich gegen Mose, dazu 250 Männer unter den Israeliten, Vorsteher der Gemeinde, von der Versammlung berufen, namhafte Leute. Also die Unterstützer Korahs, wie wir in Vers 1 gelesen haben, waren auch Söhne Rubens, waren nicht alles Leviten. Aber es waren alles Anführer, wie wir in Vers 2 gesehen haben, Vorsteher der Gemeinde, namhafte Leute. Vers 3, und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und sprachen zu ihnen, ihr geht zu weit, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig. Und der Herr ist unter ihnen, warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Mit anderen Worten, allen steht eine Führungsposition zu. Und dabei hatten sie schon eine. Aber mit der waren sie offensichtlich nicht zufrieden. Sie glaubten, Anspruch auf mehr zu haben. Vers 9 sagt Mose zu den Aufrührern: Ist's euch zu wenig, dass euch der Gott Israels ausgesondert hat aus der Gemeinde Israel, ihm zu nahen, damit ihr euer Amt ausübt an den Wohnungen des Herrn und vor die Gemeinde tretet, um ihr zu dienen? Ja, es war ihnen zu wenig. Sie glaubten, wie ich gesagt habe, Anspruch darauf zu haben, noch eine höhere Position zu bekommen. Und Mose hatte sich diesen Job nicht ausgesucht. Das brauchen wir nicht nachzuschlagen, das steht in 2. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Dort kann man nachlesen, Mose, als er berufen wurde im Dornbusch, hatte mehrmals versucht, Gott diese Idee auszureden. Ja, ich stottere, ich kann nicht gut reden, ich soll vor den Pharao treten, such dir jemand anders, mit anderen Worten, aber doch nicht mich. Aber Korah und die mit ihm waren, glaubten, sie hätten Besseres, mehr verdient. Und Korah war nicht alleine, wie wir gelesen haben in Vers 2, die empörten sich gegen Mose, dazu 250 Männer, also nicht nur eine Handvoll. Geschwister, ausgelebtes Anspruchsdenken führte zur Rebellion. Dann in 4. Mose weiter, die Verse 28 bis 31. Und Mose sprach: Daran sollt ihr merken, dass mich der Herr gesandt hat, alle diese Werke zu tun, und dass ich sie nicht tue aus meinem eigenen Herzen. Werden sie sterben, wie alle Menschen sterben, oder heimgesucht, wie alle Menschen heimgesucht werden, so hat mich der Herr nicht gesandt. Wird aber der Herr etwas Neues schaffen, dass die Erde ihren Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunter zu den Toten fahren, so werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben. Und als er alle diese Worte beendet hatte, zerriss die Erde unter ihnen. Korah und alle, die mit ihm waren, wurden von Gott für diese Einstellung des Anspruchsdenkens auf der Stelle mit dem Tode bestraft. Ein weiteres Beispiel: Saul, der erste König über das Volk Israel. Als Saul das Königsamt über Israel übertragen bekam, war er noch zurückhaltend und bescheiden. Er hatte anfangs, wie die Bibel zeigt, eine ähnliche Einstellung wie Mose. Er hatte nicht die Idee, zum König über Israel geboren zu sein. Aber einige Jahre später glaubte er offensichtlich, dass er und sein Haus Anspruch auf Lebenszeit und über seinen Tod hinaus auf dieses Königsamt haben würden. Er wollte mit allen Mitteln diesen Anspruch auch für seinen Sohn Jonathan erhalten. Und auch anfänglich, wie ich schon sagte, wenn er anfänglich eine völlig andere Einstellung hat. Daran sieht man, für mich zumindest, wie gefährlich und wie leicht man in solche Denkweisen hineinkommen kann. Man gewöhnt sich als Mensch an vieles. 1. Samuel, Kapitel 15, die Verse 1 bis 3. Samuel sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. So höre nun auf diese Worte des Herrn. So spricht der Herr Zebaoth: Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was er hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Dann in Vers 9: Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann nicht daran vollstrecken, was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Gott wollte jedoch keine Kompromisse, sondern Gehorsam. Dann in Vers 12: Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen, und ihm wurde angesagt, dass Saul nach Karmel gekommen sei und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet habe und weitergezogen und nach Gilgal hinabgekommen sei. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Ja, er hatte Krieg geführt gegen die Amalekiter. Aber des Herrn Wort hatte er nicht erfüllt, weil er hatte nicht den Bann vollstreckt. Samuel antwortete in Vers 14, und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Und Saul sprach, von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Herrn, deinem Gott. An dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Mit anderen Worten, es kann doch nicht schlimm sein, Gott ein Opfer bringen zu wollen von diesen besten Tieren. Es macht doch keinen Sinn, diese unschuldigen Tiere zu töten. Menschlich gesehen, muss man sagen, macht es auch wahrscheinlich keinen Sinn. Aber hier ging es darum, was hatte Gott gesagt. Samuel, Vers 16, aber antwortete Saul, halt ein, ich will dir sagen, was der Herr mit mir diese Nacht geredet hat. Er sprach, sag an, Samuel sprach, ist nicht so, obschon du vor dir selbst gering warst. Ja, er glaubte zu dem anfänglichen Zeit nicht zum König geboren sein, so bist du doch das Haupt der Stämme Israels, denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, den Amalekitern, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel? In Vers 19. Wir lesen noch bis Vers 23. Saul antwortete Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer, und Aufmerken ist besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat dich auch verworfen der Herr, dass du nicht mehr König seist. Saul hatte offensichtlich nicht begriffen, dass es beim Opfer nicht um die Menge ging. Und was interessant ist, obwohl es damals noch keine Demokratie gab, denn Saul war nicht vom Volk erwählt worden, versuchte er doch, sich beim Volk beliebt zu machen, damit er ein beliebter König war. Wie ich sagte, die Tiere der Amalekiter, die besten zumindest, waren offensichtlich ihm und dem Volk zu schade, um sie einfach zu töten. Und er tat nicht das, was von ihm gefordert war, sondern, wie wir es heute auch so oft erleben bei den Politikern, das, was beim Volk gut ankam. Es hat sich nichts geändert seit damals. Obwohl, und das ist für mich die eigentliche Lehre daraus, damals Saul wurde nicht, wie es heute ist, sozusagen demokratisch gewählt vom Volk. Aber trotzdem, kurz nachdem er dieses Amt hatte, hatte er schon die Idee, jetzt muss ich mich beliebt machen, damit die mich auch als König akzeptieren und an mir festhalten wollen, damit mein Anspruch auf mein Königtum mir niemand streitig machen kann. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und selbst als Samuel jetzt Saul gesagt hatte, dass er keinen weiteren Anspruch haben würde, versuchte er noch mehrmals, diesen Anspruch mit Gewalt durchzusetzen. Das finden wir in 1. Samuel Kapitel 18, die Verse 10 bis 11 als ein Beispiel. 1. Samuel Kapitel 18, die Verse 10 bis 11. Am anderen Tage kam der böse Geist von Gott über Saul, und er geriet in Raserei in dem Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte, und Saul hatte seinen Spieß in der Hand und zückte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Auch hier, so wie bei Kain, derjenige, der ihm diesen vermeintlichen Anspruch streitig machen konnte, musste aus dem Weg geräumt werden. Ein weiteres biblisches Beispiel. Absalom, der dritte Sohn Davids. Wir brauchen das nicht nachzuschlagen, das steht in 2. Samuel, Kapitel 14, Vers 25. Absalom war der schönste Mann im damaligen Israel. Dazu noch ein Königssohn. Man muss sich das mal vorstellen, das war nicht einfach für diesen Jungen. Die Bibel sagt, es war der schönste Mann im damaligen Israel. Und der Sohn des Königs. Sozusagen der Mister Universum seiner Zeit. Dass da die Gefahr besteht, dass man überheblich wird, das ist menschlich verständlich. Damit ist es aber noch nicht richtig. Schlagen wir 2. Samuel, Kapitel 15 auf. 2. Samuel, Kapitel 15, Vers 1. Und es begab sich danach, dass Absalom sich seinen Wagen anschaffte und Rosse und 50 Mann, die seine Leibwache waren. Auch machte sich Absalom des Morgens auf und trat an den Weg bei dem Tor, und wenn jemand einen Rechtshandel hatte und deshalb zum König vor Gericht gehen wollte, ja, man muss dazu wissen, damals gab es noch nicht diese Gewaltenteilung, die es heute gibt, sondern der König war auch dazu da, Recht zu sprechen, rief ihn Absalom zu sich und sprach, aus welcher Stadt bist du? Wenn der dann sprach, dein Knecht kommt aus dem und dem Stamm Israel, so sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber du hast keinen beim König, der dich hört. Ja, Untergrabung von Autorität. Und Absalom sprach, O, wer setzt mich zum Richter im Lande, dass jedermann zu mir käme, der eine Sache und Gerichtshandel hat, damit ich ihm zum Recht hülfe. Wenn man das hier weiter liest, wir brauchen das jetzt nicht zu Ende zu lesen, kann man erkennen, Absalom arbeitete mehrere Jahre daran, seinen, wie er glaubte, Anspruch auf das Königsamt durchzusetzen. Denn offensichtlich wusste er, nach der Reihung, er war der dritte Sohn Davids, war er nicht derjenige, der als erster als Thronnachfolger vorgesehen war. Aber, da er ja so schön war und von allen, insbesondere von den jungen Leuten, umschwärmt war, glaubte er, hier was tun zu müssen, rechtzeitig einzugreifen, damit sein Anspruch, wie er glaubte, nicht streitig werden würde. Schließlich war er ja der schönste Sohn des Königs. Und nicht nur das, sondern der schönste Mann in ganz Israel. Da muss man doch, bevor jemand anders auf die Idee kommt, dass er König wird, was tun. Das kann man doch nicht tatenlos zusehen. Und das Ende Absaloms ist in 2. Samuel Kapitel 18 beschrieben. Um seinen Anspruch durchzusetzen, zettelte er einen Bürgerkrieg an. 2. Samuel, Kapitel 18, die Verse 9 und 14 bis 15. Und Absalom, das war während dieses Bürgerkriegs, nämlich Absalom kämpfte gegen das Heer Davids und das teilweise mit dem Volk, begegnete den Männern Davids und ritt auf einem Maultier. Und als das Maultier unter eine große Eiche mit dichten Zweigen kam, blieb sein Haupt an der Eiche hängen. Dazu muss man wissen, was steht in Kapitel 14, Vers 26, Absalom hatte ein wundervolles Haar und das wurde nur einmal pro Jahr geschnitten. Offensichtlich war dieses Haar zu diesem Zeitpunkt etwas länger und er blieb mit seinen Haaren in der Eiche hängen, in den Ästen, und er schwebte zwischen Himmel und Erde, denn sein Maultier lief unter ihm weg. Jetzt hing er da an diesem Baum, mit diesen schönen Haaren, die doch alle Mädchen so bewundert haben. Man sieht, das hat nicht nur Vorteile, wenn man lange Haare hat. Vers 14 bis 15. Joab sprach, ich kann nicht so lange bei dir verweilen. Da nahm Joab drei Stäbe in seiner Hand und stieß sie Absalom ins Herz. Und als er noch lebend an der Eiche hing, und 10 Knappen Joabs Waffenträger umringten ihn und schlugen ihn tot. Joab war, brauchen wir auch nicht nachzuschlagen, das steht in 2. Samuel Kapitel 8, Vers 16, der Oberbefehlshaber über das Heer Davids. Und er war loyal seinem Herrn gegenüber. Auch bei Absalom endete sein vermeintlicher Anspruch mit einem frühen Tod im Jugendalter. Gehen wir zum Neuen Testament. Judas. Nachdem Judas 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen war, hatte er anscheinend die Nase voll von diesem Blödsinn. Er glaubte, Anspruch auf ein Startkapital für ein neues Leben zu haben. Nach 3,5 Jahren hatte er offensichtlich das Gefühl, etwas versäumt zu haben und einen Anspruch auf eine Entschädigung. 30 Silberlinge war ihm dieser Anspruch wert. Ich denke mal, es steht natürlich in der Bibel nicht so klar drin, aber es deutet vieles darauf hin. Wahrscheinlich hatte er sich unter diesem Jesus doch ein bisschen etwas anderes vorgestellt. Er war mit einem anderen Anspruch in diese Gruppe gekommen. Und nach 3,5 Jahren merkte er, finanziell lohnt sich das überhaupt nicht. Das ist ein Verlustgeschäft. Irgendwie hatte er die Nase voll. Aber ich möchte nicht den Stab über Judas brechen. Die Bibel zeigt auch, dass die anderen Jünger ähnliche Tendenzen hatten. Wir brauchen das nicht nachzuschlagen, aber die Bibel zeigt ja, ich denke, wir kennen alle diese Stelle, dass es einen Streit unter ihnen gab, wer der Größte sein würde. Wieso kommt so ein Streit auf? Weil man glaubt, Anspruch auf mehr zu haben als der andere. Gehen wir etwas näher in unsere Zeit, so vor 50 Jahren oder 60. Hitler, nur als ein Beispiel für die vielen Tyrannen in der Geschichte. Das arische Volk hatte nach der Meinung Hitlers, und er stand mit dieser Meinung offensichtlich nicht alleine da, sonst hätte er nicht diesen Krieg führen können, das arische Volk hatte einen Anspruch darauf, die Herrenrasse Europas zu sein. Dieses Anspruchsdenken, in die Tat umgesetzt, führte dazu, dass viele Menschen in Europa und in der ganzen Welt in Not und Elend über 6 Jahre Krieg gestürzt wurden und noch darüber hinaus. Die Auswirkungen waren noch zumindest bis in meine Generation zu spüren, denn auch ich habe viele Verwandte in diesem Krieg verloren. Und ich denke, jedem von Ihnen geht es ähnlich. Nur weil ein Mann und dazu eine Gruppe, die er um sich scharte, glaubten, Anspruch darauf zu haben, die Herrenrasse zu sein. Oder noch etwas näher in unsere Zeit, nämlich zu der Zeit, die Johannes Rau ansprach. Millionen Abfindungen für Manager. Der frühere Vorstandsvorsitzende der Firma Mannesmann, heute Vodafone, Klaus Esser, glaubt auch heute noch fest daran, dass ihm die Abfindung von mehreren 10 Millionen Euro und D-Mark, ich glaube es waren so 50 bis 60 Millionen Mark, also rund 30 Millionen Euro, dass ihm das zugestanden hat für seine Leistung. In Düsseldorf läuft derzeit ein Prozess gegen die Manager und auch gegen den Aufsichtsrat von Mannesmann, Vodafone. Aber die leitende Richterin hat schon, denke ich, richtig erkannt, moralische Verwerflichkeit ist mit den Gesetzen dieser Welt nicht beizukommen. Da stößt der Rechtsstaat, wie wir ihn heute erleben, an seine Grenzen. Anfänglich in diesem Prozess war Herr Esser stark nervös. Das merkte man auch in den Interviews, die er gab. Aber inzwischen ist er sich eigentlich fast sicher, wie das nur ausgehen kann, und er wird wieder selbstsicher. Aber auch der Aufsichtsrat. Einige im Aufsichtsrat haben sich einfach umgedreht, als diese Abstimmung stattfand. Sie kriegten gerade ein Handygespräch und mussten mal gerade raus und konnten nicht mit abstimmen. Das muss man sich mal überlegen. Nach dem Motto Augen zu und durch. Lass die anderen mal machen. Da muss man sich wirklich fragen, in welcher Welt leben wir? Dass es nicht verwunderlich ist, dazu komme ich später noch. Ein Verstoß gegen geltende Gesetze konnte den Managern von Mannesmann, Vodafone, bisher nicht nachgewiesen werden. Und es scheint alles auf einen Freispruch wegen fehlender Straftatbestände hinauszulaufen. Wie ich sagte, moralische Verwerflichkeit ist mit den Gesetzen dieser Welt nicht beizukommen. Das 10. Gebot, du sollst nicht begehren, findet man in keinem Gesetz dieser Welt. Das ist nicht greifbar. Das spielt sich im Kopf ab. Wie will man etwas, was sich im Kopf abspielt, mit Worten greifen und mit Gesetzen fassen können? Ich kenne kein Gesetz der Welt, was dieses Gebot unter Straftatbestand stellt. Aber wie ist es mit uns, Geschwister? Anspruchsmentalität und Anspruchsdenken macht auch vor uns nicht Halt. Wie tief ist diese Einstellung in uns persönlich verwurzelt? Und Anspruchsmentalität macht auch vor physischen Dingen nicht Halt. Es geht nicht immer um Geld, um materielle Dinge. Es geht häufig um Macht. Wie ist es mit uns, mit dem Anspruchsdenken? Ich habe Anspruch auf eine führende Position im Reich Gottes, denn schließlich habe ich ja jahrzehntelang in meinem Leben solch eine Last und so viel Entbehrungen auf mich genommen. Das muss doch eine Belohnung hervorrufen. Mein Nachbar, der hatte nicht so viele Entbehrungen. Der kann doch nicht über mir stehen im Reich Gottes. Das kann doch nicht sein. Geschwister, ähnlich wie bei Saul, behaupte ich, als wir zur Kirche kamen, vor wie vielen Jahren es auch immer war, hatten wir solche Ideen nicht. Aber wenn man dann mal so länger dabei ist, das schleicht sich so langsam ein. Und das ist auch das Gefährliche daran. Anspruchsdenken, Geschwister, ist eine Form der Begierde. Klar ausgedrückt ist es eigentlich sogar Begierde, nur anders umschrieben. Es ist eine Ausdrucksform der Selbstsucht. Es ist, wie Johannes Rau in seiner Rede auch gesagt hat, Habsucht, Gier. Es ist erstaunlich, dass auch solche Menschen sich so tiefgehende Gedanken machen und das, wenn auch nicht als Hauptmerkmal ihrer Rede, doch mit ansprechen. Und wie man dann in den Zeitungsreaktionen lesen konnte, hatte doch einigen auf den Schlips getreten mit dieser Rede. Anspruchsmentalität, Geschwister, ist das Ergebnis einer falschen Einstellung. Lesen wir Lukas Kapitel 17, Vers 10. Lukas Kapitel 17 und Vers 10. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, ja, alles, was Gott von uns verlangt hat, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Völlig anders, als zu glauben, wenn man die Gebote hält, hat man einen Anspruch auf einen Lohn. Die Bibel sagt hier in Lukas Kapitel 17, Vers 10 ganz deutlich, Pflichterfüllung begründet keinen Anspruch. Das mag in der Welt so sein, aber bei Gott ist es nicht so. Anspruchsdenken, Geschwister, ist eine Form der Gotteslästerung, wie wir anfänglich bei den Bibelstellen über Korah gesehen haben. Mose hat ganz klar zu Korah und seinen Genossen gesagt, ihr lästert Gott mit eurer Einstellung. Es geht nicht gegen mich. Ihr seid nicht mit dem zufrieden, was Gott euch gegeben hat. Anspruchsdenken ist eine Sünde. Und Anspruchsdenken ist keine neuzeitliche Erscheinung, wie ich gezeigt habe, aber sie ist noch älter als die Menschen selbst. Denn schon bevor der erste Mensch geschaffen wurde, gab es Anspruchsdenken. Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 13. Jesaja Kapitel 14, Vers 12 bis 13. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Hier geht's um Luzifer, Satan. Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes, nämlich die Engel, erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ja, ich bin das perfekteste, geschaffenste Wesen, und das sagt die Bibel, und ich habe Anspruch darauf, auf mehr. Anspruchsdenken ist demnach hier in der Bibel formuliert, du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Oder wie es in Hesekiel in der Parallelstelle, Kapitel 28, in den Versen 11 bis 17 beschrieben ist, dort steht, weil sich dein Herz überhob. Anspruchsdenken ist also Überheblichkeit und Selbstüberschätzung. Da stellt sich für uns die Frage, wie können wir die Sünde des Anspruchsdenkens vermeiden? Geschwister, und ich möchte das ganz deutlich hervorheben, es geht nicht darum, um Wünsche und Hoffnungen. Aber der Übergang, der ist meist fließend. Und der vollzieht sich auch für den Betreffenden selbst, das kann man sehr häufig an Menschen beobachten, unbemerkt. Und wenn derjenige selbst nicht darauf achtet, dann sieht man auf einmal, wo steht der oder diejenige jetzt. Anspruchsdenken ist der Ausdruck einer aufgeblähten inneren Einstellung. Ich bin wer und mir steht was zu. Mehr als das, was ich im Moment zu glauben habe, zu haben glaube. Anspruchsdenken ist stark verbunden mit Überheblichkeit und Selbstüberschätzung. Insofern ist auch der erste Schritt, Anspruchsdenken zu vermeiden, Bescheidenheit. In einer Zeit, in der die Werbung uns ständig suggeriert, was wir alles haben müssen, ist Bescheidenheit natürlich nicht gut angesehen. Ist nicht mehr populär. Es gab Zeiten, und ich behaupte mal, ich habe die noch erlebt, in den 50er und 60er Jahren, da war Bescheidenheit noch eine Tugend. Aber wenn heute jemand bescheiden ist, da muss er aufpassen, dass er nicht ausgelacht wird. Johannes, Kapitel 3, die Verse 26 bis 30. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Meister, der bei dir war, jenseits des Jordan, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Ja, auch die zu ihm kamen, hatten irgendwie die Idee, der Mann hat einen Anspruch darauf zu taufen und kein anderer. Wie kommt er dazu? Sagten sie zu Johannes. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das krasse Gegenteil von Anspruchsdenken. Wie können wir die Sünde des Anspruchsdenkens noch vermeiden? Durch Demut. Anspruchsdenken ist eine Form des Hochmuts. Das Gegenteil davon ist Demut. Gottes Segen sind nicht selbstverständlich, Geschwister. Sie als selbstverständlich zu betrachten, führt zu Hochmütigkeit. Die Segnungen Gottes sind ein Geschenk und keine Erfüllung von Ansprüchen. Psalm 119, Vers 67, möchte ich dazu nachschlagen. David hat das sehr deutlich erkannt. Psalm 119, Vers 67. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Aber nun halte ich dein Wort. Es gibt ein deutsches Sprichwort, was sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Wie kann Gott uns Verantwortung übertragen, wenn wir uns einbilden, zumindest aus unserer Sicht, eine größere Verantwortung verdient zu haben? Dadurch, dass wir Gottes Weg gehen, haben wir keinen Anspruch auf das ewige Leben, Geschwister. Wir hatten den Anspruch, den wir vielleicht bei der Geburt hatten, schon weggeworfen, bevor wir berufen wurden. Wenn Christus nicht für uns gestorben wäre, würde es uns nichts nützen, wenn wir jetzt gerecht leben oder leben würden, werden, wie auch immer. Wir hatten den Anspruch, den wir vielleicht bei der Geburt hatten, als wir noch keine Sünde hatten, schon weggeworfen, bevor wir überhaupt wussten, wer und was Gott ist. Wie können wir Anspruchsdenken noch vermeiden? Durch Selbstbeherrschung. Geschwister, durch Anspruchsdenken geht das Gefühl für ein richtiges Rechtsbewusstsein verloren. Ich denke, das haben einige der Beispiele, die ich genannt habe, gezeigt. Egal, ob das Mannesmann Vodafone, ob das Absalom, ob das Korah oder wer auch immer war. Wenn das Anspruchsdenken nur fest genug in unserem Kopf sitzt, dann ist irgendwo das Gefühl für das, was richtig und falsch ist, nicht mehr richtig da. Weil man ist nur noch fixiert darauf, das, was man sich einbildet, was einem zusteht, zu bekommen. Johannes Rau sprach das auch in seiner letzten Rede ziemlich unverblümt an. Er sagte nämlich, dass einige, die in wirtschaftlicher oder öffentlicher Verantwortung stehen, ungeniert in die eigene Tasche wirtschaften. Er nannte es Egoismus, Gier und Anspruchsmentalität, wie ich vorhin schon sagte, die dazu führen, dass das Gefühl für das, was richtig und angemessen ist, verloren gehen. Es steht mir ja schließlich zu, ich habe einen Anspruch darauf. Anspruchsdenken führt dazu, wenn das, was ich nicht bekomme, Oder nicht, wenn ich das nicht bekomme, was mir glaubt zuzustehen, ich es mir selbst nehme. Wenn wir ehrlich sind, viele von uns haben nicht sehr viele Möglichkeiten, es sich zu nehmen. Das ist der eigentliche Hinderungsgrund, nicht der, dass wir es nicht wollen. Es ist leicht, über Manager zu urteilen, aber die Frage ist, wenn man in dieser Position steht, und ich habe in meiner beruflichen Tätigkeit in den vergangenen Jahren, ich habe 20 Jahre im Vertrieb und Marketing gearbeitet, mit sehr vielen Geschäftsführern zu tun gehabt, und ich habe mich immer wieder gefragt, was würde ich tun, wenn ich in dem seiner Position wäre? Und ich habe oft ernüchtert, bin ich nach Hause gekommen, habe gesagt, der hat keine andere Chance, es gibt nur eine Chance, aussteigen oder weitermachen. In vielen Dingen. Natürlich, einige schießen sehr weit übers Ziel hinaus. Aber die Welt ist so verdreht, Geschwister, man merkt überhaupt nicht, wenn man nicht aufpasst, wo man steht. Wenn man nicht ab und zu stehen bleibt und Luft holt und sich fragt, wo stehe ich überhaupt, läuft man einfach mit, ohne es zu merken. Was können wir noch tun, um Anspruchsdenken zu verhindern? Zufrieden sein oder Zufriedenheit üben. Wenn ich nicht bekomme, worauf ich glaube, Anspruch zu haben, werde ich unzufrieden. Wie ich sagte, es geht nicht um Wünsche, um Hoffnungen. Aber, wie einige der biblischen Beispiele gezeigt haben, selbst wenn ich das habe, was ich zu glauben mir zustehen würde, führt das in der Regel nicht zu Zufriedenheit, wie beispielsweise bei Kain. Was hat es gebracht, dass er seinen Bruder Abel erschlagen hat? Hat Gott jetzt sein Opfer angenommen? Das war nicht das Problem, dass Abel auch ein Opfer gegeben hatte. Gott kann auch Opfer von zwei Menschen annehmen. Oder von drei oder vier oder mehreren. Es war das Ergebnis einer falschen Einstellung. Und ich möchte behaupten, jede Generation hat es ein klein wenig schwieriger, zufrieden zu sein als die vorherige. Weil der Fortschritt in der Geschichte hat in der Regel zugenommen, wenn er nicht durch Krieg oder sonstige Ereignisse wieder einen Rückschlag erlitten hat und man wieder irgendwo anfangen musste. Aber wenn ich mir heute die junge Generation betrachte, dann nützt es nicht zu viel zu sagen, das hatten wir nicht, als wir so alt waren wie ihr. Meine Kinder sagen immer, du mit deinem Früher. Aber ich behaupte eins, wir haben auch gelebt. Wir haben ohne Handy gelebt, ohne Walkman und ohne vieles, was heute selbstverständlich ist. Und wenn die junge Generation das heute nicht hat, hat sie sehr unzufrieden ist. Aber der Gruppendruck ist sehr stark. Der ist sehr stark. Den gab es zu unserer Zeit auch schon. Der war noch nicht so ausgeprägt, weil die Möglichkeiten nicht so groß waren. Die Menschen haben sich nicht wesentlich verändert. Nur die Möglichkeiten, die haben sich wesentlich verändert. Und in den letzten 20, 30 Jahren, muss ich sagen, hat es einen Fortschritt gegeben, wie die Menschheit ihn noch nie erlebt hat. Und wenn ich zurückdenke in den 70er Jahren in der Kirche, da hat man sich nicht vorstellen können, wie das mal weitergehen würde. Und man hat damals manchmal schon geglaubt, es sei das Ende. Aber wenn ich heute sehe, da muss ich sagen, damals, das hätte gar nicht das Ende sein können, was heute es für Möglichkeiten gibt. Wirkliche Zufriedenheit, Geschwister, ist uns nicht angeboren. Machen wir uns nichts vor. Wer glaubt, ihm sei Zufriedenheit angeboren, der unterliegt einem Irrglauben. Da muss man schon selbst hinterher sein und darauf achten. Denn menschlich gesehen, das kann man schon an einem kleinsten Baby beobachten, Kinder möchten immer mehr. Die legen sich auch so viel auf den Teller auf, weil es so gut aussieht, das würde überhaupt nicht in den Bauch einpassen. Es ist uns nicht angeboren, Zufriedenheit, sondern von Natur aus sind wir unzufrieden. Das hat auch, sag ich mal, einen gewissen positiven Effekt, sonst würde es auch kaum Antrieb geben zu etwas Neuem oder so, sonst würde man ja irgendwo, sagen wir so, dahin vegetieren. Das behaupte nicht, dass das jetzt nur negativ ist. Dennoch muss man aufpassen, dass man es die richtige Waage hält. Und das ist eben das Schwierige. Wie ich sagte, das Angebot heute ist so groß wie nie zuvor. Wie soll man da zufrieden sein? Es gibt jede Woche neue Handys, jeden Monat neue Autos, schnellere, bessere. Wenn man auf der Autobahn fährt, selbst wenn man 180 fährt, da sind auch welche, die überholen einen. Und da kommt man vielleicht mal auf die Idee, ich müsste noch ein schnelleres Auto haben. Also es muss schon wieder mit dem Auto, was man hat, unzufrieden. Zufriedenheit, Geschwister, ist ein Lernprozess. Es ist eine Form von innerer, charakterlicher Reife. Und echte, wirkliche Zufriedenheit ist nur mit Gottes Geist möglich. Ein Beispiel von Zufriedenheit möchte ich in der Bibel nachschlagen. Philipper, Kapitel 4, die Verse 11 bis 13. Philipper, Kapitel 4, Verse 11 bis 13. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, sagt Paulus hier, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie mir es auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Paulus war, bevor er berufen wurde, ein angesehener Pharisäer. Die Leute schauten auf ihn. Er ging mit Hochachtung über die Straße. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und dabei hätte Paulus genügend Grund gehabt, unzufrieden zu sein, Geschwister. Denn in 2. Korinther, Kapitel 12, die Verse 7 bis 10, steht geschrieben, dass Paulus offensichtlich ein physisches Leiden hatte. 2. Korinther, Kapitel 7, Kapitel 12, Entschuldigung, Vers 7 bis 10. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ja, damit ich nicht auf die Idee komme, Anspruch auf mehr zu haben, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gepflegt, dass er von mir weiche. Offensichtlich war er dreimal eingesalbt worden wegen diesem Leiden. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es wird vermutet, Geschwister, das ist nicht bewiesen, dass es dieses Leiden ein Augenleiden war. Paulus, als er berufen wurde, das schlagen wir nicht nach, das können Sie in Apostelgeschichte Kapitel 9, die Verse 1 bis 19 nachlesen, Apostelgeschichte 9, 1 bis 19, war er 3 Tage lang blind. Und es wird vermutet, dass er von dieser 3-tägigen Blindheit bis an sein Lebensende nicht vollkommen geheilt war. Paulus hätte ohne weiteres sagen können zu Gott, schließlich hast du mich berufen, dieses Evangelium zu verbreiten. Da habe ich doch Anspruch darauf, nicht auch noch leiden zu müssen. Wie soll ich denn da das Werk tun? Aber wie die Bibel hier sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus hatte nicht nur dieses ständige körperliche Leiden, diese Krankheit, sondern in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 24, können Sie sich notieren, da steht, er wurde 5-mal ausgepeitscht von den Juden. Es liest sich sehr harmlos, empfangen 40 Streiche weniger einen. Das heißt 39 Peitschenhiebe. 5-mal, wegen des Evangeliums. 3-mal mit Ruten geschlagen. 1-mal gesteinigt. Hatte er Anspruch darauf, so behandelt zu werden, wo er doch einer der Leistungsträger, der Säulen in der Verbreitung des Evangeliums war? Geschwister, nirgends finden wir einen Hinweis darauf, dass Paulus glaubte, dies nicht verdient zu haben. Ich konnte jedenfalls keinen finden. Was können wir noch tun, um Anspruchsdenken zu vermeiden? Glaube haben. Anspruchsdenken, Geschwister, erfordert keinen Glauben. Wenn ich glaube, oder besser gesagt mir einbilde, Anspruch auf etwas zu haben, dass es mir zusteht, wieso muss ich dann glauben, dass ich es bekomme? Es steht mir doch zu. Schließlich hat Gott ja die Pflicht, mir das alles zu erfüllen. Es steht mir ja zu. Ich bin wer? Er kann an mir doch gar nicht vorbei. Und ein solcher Mensch, der so denkt, gibt auch sehr schnell Gott die Schuld für alle seine Misserfolge. Hebräer Kapitel 12, Verse 1 bis 8 möchte ich nachschlagen. Hebräer Kapitel 12. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Vers 8 möchte ich noch lesen. Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Geschwister, Prüfungen kommen in der Regel unerwartet. Die stehen nicht im Terminkalender. Bin ich bereit, die Prüfungen in meinem Leben anzunehmen? Oder habe ich Anspruch auf ein Leben ohne Prüfungen? Christus hätte sicherlich Nicht sicherlich, er hätte einen Anspruch gehabt darauf, anders behandelt zu werden, wie er wurde. Geschwister, die eigenen Ideen, auch wenn sie gut gemeint sind, sind nicht immer gut. Und zu glauben, das Ziel schon erreicht zu haben und den Anspruch auf den Lohn jetzt schon geltend machen zu können, ist ein Irrglaube. Keiner, der heute hier ist, mich eingeschlossen, hat einen Anspruch. Und keiner von uns hat auch das Ziel schon erreicht. Was können wir noch tun, um Anspruchsdenken zu vermeiden? Als letzten Punkt, dankbar sein oder Dankbarkeit üben. Anspruchsdenken führt zu Unzufriedenheit und Bitterkeit. Anspruchsmentalität ist eine Form der Undankbarkeit. Und somit ist Dankbarkeit ein Gegengift gegen das Gift Anspruchsdenken. Denn durch Dankbarkeit kommt Zufriedenheit. Psalm 8, Vers 2. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst, deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du deine Macht zugerichtet, um deine Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, in Vers 4, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Wenn Gottes Segnungen zur Selbstverständlichkeit werden, Geschwister, kann dies zu Undankbarkeit führen. In der Regel tut es es sogar. Habe ich Anspruch auf Vergebung? Nein, haben wir nicht. Oder gibt es vielleicht bei uns gar keinen Anlass für die Vergebung? Haben wir alles schon hinter uns gelassen und jetzt nur noch Anspruch auf die Führung im Reich Gottes? Auch nein, hoffe ich, dass Sie auch so denken. Geschwister, 3 Bundespräsidenten in Deutschland in Folge haben erkannt, dass in der Gesellschaft eine falsche Einstellung vorherrscht. Und diese falsche Einstellung einen Anteil an den Problemen in unserer Gesellschaft hat. Zu erkennen, dass etwas nicht stimmt, ist nur der erste Schritt. Wobei man sagen muss, ein Bundespräsident, nachdem wie die Machtverhältnisse in Deutschland verteilt sind, hat nicht sehr viele Möglichkeiten. Da sind dann andere für zuständig. Aber wenn der Erkenntnis keine Taten folgen, was nützt mich die Erkenntnis? Letztlich nichts. Johannes Rau sagte in seiner Rede wörtlich und für meine Begriffe richtig, was sich ändern muss, ist die Haltung, die Einstellung. Lesen wir noch 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Insofern muss ich sagen, wenn ich diese Bibelstelle lese, ist diese Haltung, diese Einstellung nicht überraschend für mich. Das sollst du aber wissen, 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Sie brauchen nur den Fernseher einzuschalten. Inzwischen hat fast jeder Sender sowas Ähnliches wie Wer wird Millionär. Das ist auch ein Ausdruck von dieser Habgier, für meine Begriffe zumindest. Die Menschen wollen einfach ohne viel, ich meine, ich will nicht sagen, dass sie nichts leisten, aber verhältnismäßig für das, was da, das ist Spiel. Die Einstellung des Anspruchsdenkens, Geschwister, ist auch eine Form der Lauheit. Ich bin satt. Es steht mir was zu. Ich brauche nichts mehr zu tun, weil jetzt habe ich ja das schon getan, was ich tun musste, und ich habe jetzt Anspruch auf den Lohn. Insofern muss ich sagen, ist das Anspruchsdenken, was von den letzten 3 Bundespräsidenten bemängelt wird, eine Erscheinung dieser Endzeit. In der Bibel vorausgesagt, wie wir gerade gelesen haben, ich habe einen Anspruch auf den Lohn. Und Geschwister, wenn wir es nur tun, um den Lohn zu bekommen, dann haben wir das falsche Motiv. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 9 noch als letzte Stelle. 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns selig gemacht und berufen mit dem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus. Geschwister, wir sind berufen aus Gnade und nicht, weil wir einen Anspruch darauf haben.